Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Oscar Peterson war ein jazzpianistisches Ausnahmetalent. Kaum jemand konnte so kraftvoll und gleichzeitig so klar spielen wie er. Schon früh wurde er in einem Atemzug mit Frédéric Chopin, Franz Liszt oder auch dem großen Art Tatum genannt. 8 Grammys belegen sein Renommee, aber entscheidend war seine Fähigkeit, Technik und Gefühl auf einzigartige Weise zu verbinden. Sein Spiel war brillant, klar strukturiert und voller Seele. Genau diese Mischung aus technischer Perfektion und emotionalem Ausdruck machte ihn unverwechselbar. Geboren 1925 in Montreal, Kanada, wuchs Peterson in einer Zeit auf, in der Rassendiskriminierung allgegenwärtig war, in den USA wie auch in Kanada. Und diese Erfahrungen prägten ihn tief. Und so nutzte er seine Musik nicht nur als Bühne für sein Talent, sondern auch als Stimme für Gleichheit und Gerechtigkeit. Besonders während der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren wurde das deutlich. Mit seiner Hymn to Freedom komponierte Peterson ein Werk, das weit über den Jazz hinauswirkte. Es ist eine einfache, reine Melodie mit bluesigem Touch, die sich zu einer Hommage an Martin Luther King und zu einer Hymne gegen Unterdrückung entwickelte. Oscar Peterson spielte sie in all seinen Konzerten und nahm sie 14 Mal auf. Die Aufnahme, die wir hier jetzt als erstes hören, ist von dem Album Night Train, eines seiner kommerziell erfolgreichsten Alben, veröffentlicht 1963.
Thank you.
Der Journalist und Publizist Johannes Kunz war bis 1973 beim ORF tätig. Er war Pressesprecher von Bundeskanzler Bruno Kreisky und weiters auch Geschäftsführer des Molden Verlags. 1996 gründete er den Salzburger Jazzherbst und veröffentlichte bis jetzt 38 Bücher, darunter mehrere zum Thema Jazz und Politik. Ich habe Johannes Kunz heute eingeladen, da er mit Oscar Peterson befreundet war und 2024 das Buch Oscar Peterson – Porträt einer Jazzlegende publizierte. Herr Kunz, Oscar Peterson war also wirklich der Jazzmusiker, der am häufigsten in Wien war. In den 1960er Jahren haben Sie ihn ja das erste Mal live erlebt und gehört und ich glaube, es war der Konzertveranstalter Joachim Lieben, der Peterson nach Wien holte. War er es, der Sie einander vorgestellt hat?
Ja, so war es. Der Joachim Lieben hat eine Konzertserie gehabt, Stimmen der Welt, und hat vor allem Jazzkonzerte nach Wien gebracht, aber auch tolle französische Chansonniers wie Juliette Gréco oder Charles Aznavour. Und er war auch der Erste, der die Rolling Stones, ich glaube im Jahr 1965, in die Stadthalle gebracht hat. Aber seine Leidenschaft und meine auch galt dem Jazz. Und wir waren befreundet und er hat mich dem Oscar Peterson vorgestellt. Und auch nach dem ersten Konzert, das ich mit Peterson gehört habe, in den 60er Jahren, im Konzerthaus zum Abendessen mitgenommen mit den Künstlern. Und das war der Beginn einer Bekanntschaft mit Oscar Peterson. Daraus hat sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte eine Freundschaft entwickelt. Und dann habe ich auch später mit Oscar Peterson Konzerte veranstaltet. Eines im Jahre 1997 im Konzerthaus. Und dann das letzte in Wien überhaupt, das war 2003 im Musikverein, 4 Jahre vor dem Tod von Oscar Peterson. Das war zum Jubiläum 175 Jahre Bösendorfer.
Ja, da komme ich noch zu sprechen drauf, weil da nehmen wir dann natürlich noch eine Konzerteinspielung von dem legendären letzten Konzert. Was mich ein bisschen überrascht hat, war, dass der Joachim Lieben wirklich, wie soll ich sagen, der war ja ein Pionier, was dieses Konzertgeschehen in Wien betroffen hat. Und so, wie Sie schon gesagt haben, der hat ja alle Genres auch abgedeckt. Ja. Und der ist irgendwie wirklich unbeachtet und ich glaube sogar ungeehrt geblieben. Ich glaube, der hat nie eine Anerkennung der Stadt oder des Landes bekommen, oder?
Ich glaube auch nicht, aber die Kenner der Branche wissen natürlich, was er geleistet hat. Ja. Und einer seiner Mitstreiter, den gibt es ja noch, das ist der Edek Barz, der kann viel erzählen über die Geschichte von Stimmen der Welt. Mhm. Der Joachim Lieben war ja vorher auch Generalsekretär der musikalischen Jugend.
Ja, der hat auch das Jeunesse-Orchester gegründet und den Jeunesse-Chor.
Und er hat auch dort schon Jazz veranstaltet. Ja. Und damals war es zum Beispiel so, dass wenn der Duke Ellington, um ein Beispiel zu nennen, mit seinem Orchester in Wien war, gab es 2 Konzerte im Konzerthaus. Eines um 18 Uhr, das war für die musikalische Jugend, und eines um 21 Uhr im freien Kartenverkauf. Mhm. Das war in meiner Schulzeit, in der Mittelschulzeit, und da konnte man in der Mittelschule Abonnements buchen für die musikalische Jugend. Und ein Zyklus der musikalischen Jugend war ein Jazzzyklus. Mhm. Auch den hat der Joachim Lieben gemacht, und das war eigentlich der Beginn der Jazzkonzerte im Konzerthaus, wenngleich in den 50er Jahren schon Louis Armstrong im Konzerthaus aufgetreten ist.
Mhm. Dieses Konzert, wo Sie Oscar Peterson das erste Mal gehört haben, da gibt es eine sehr nette Geschichte. Wollen Sie diese Anekdote erzählen? Weil der Friedrich Gulda war auch in dem Konzert. Was hat er denn gesagt danach?
Naja, den Friedrich Gulda habe ich damals natürlich nur dem Namen nach gekannt. Ich war ja Teenager. Später war ich dann auch mit ihm befreundet. Und der saß vor mir in dem Konzert und Pause, alle gehen hinaus und er geht vor mir mit der Paola Löw, seiner damaligen Frau, die Mutter von Paul Gulda, hinaus und ich höre, wie er zu ihr sagt, ab morgen nehme ich Klavierstunden. Der Friedrich Gulda war also auch ein großer Bewunderer vom Oscar Peterson, weil der Oscar Peterson natürlich auch abseits von seinem Jazz-Feeling, das eine ungeheure Begabung war, auch technisch brillant war. Er hat ja seine ersten Unterweisungen am Klavier von seiner Schwester Daisy bekommen. Die war dann später eine bekannte Musikpädagogin in Kanada. Und dann hatte er 2 Klavierlehrer, die ihn geprägt haben. Der erste war Lou Hooper. Das war ein Jazz- und Blues-Pianist. Der hat eine ganze Reihe von Blues-Größen in den 20er, 30er Jahren begleitet in Kanada und in Amerika. Und der zweite war Paul de Marquis, das war ein gebürtiger Ungar und das war ein Klassikvirtuose. Und der hat dem Oscar Peterson die klassische Klaviertechnik beigebracht. Er hat mir also erzählt, er hatte natürlich in seiner quasi Studienzeit bei Paul de Marquis alle die Dinge zu spielen, die jeder heute lernt, wenn er mit dem Klavier beginnt, Czerny und so weiter.
Ja, ja.
Und das hat er alles gelernt. Und man merkt ja in vielen Stücken, die Peterson interpretiert, unter anderem auch in der Hymn to Freedom, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, seine klassische Ausbildung, die er hatte. Er hat auch klassische Musik sehr geschätzt. Vor allem hat er Rachmaninow geschätzt und wie viele Jazzmusiker natürlich Bach.
Ja, ja, alle lieben Bach. Ja. Der Paul de Marquis war deshalb so ein Klassikvirtuose, der war ja selber auch Schüler von Franz Liszt und hat sogar auch Béla Bartók unterrichtet. Ja. Also da sieht, also das finde ich noch wichtig zu erwähnen, weil da sieht man, mit welchen Größen er auch zu tun hatte und wer ihm das halt auch beigebracht hat. Auch seine Schwester Daisy hat ja, wie er noch jünger war, sich also reizend darum gekümmert, dass er wirklich immer die richtigen Lehrer bekommt. Und der erste Lehrer hat sofort sein Talent erkannt und hat gesagt, das kann ich nicht. Das finde ich dann auch sehr verantwortungsvoll, weil dem Talent gegenüber hat man ja auch eine Verantwortung, auch als Lehrer dann.
Und es gibt ja eine ganze Reihe von Klassikpianisten, nicht nur den Friedrich Gulda und unseren Rudi Buchbinder, die den Oscar Peterson bewundert haben, zum Beispiel Glenn Gould. Mhm. Der Oscar Peterson war ja, glaube ich, der dritte Glenn Gould-Preisträger. Mhm. Ein anderer war Wladimir Horowitz. Also der Wladimir Horowitz hat Konzerte vom Oscar Peterson besucht und der Oscar Peterson hat Konzerte vom Wladimir Horowitz besucht.
Und umgekehrt.
Gibt es auch ein herrliches Foto der beiden in der Pause eines Konzertes.
Ja, das ist so schön, weil Peterson eigentlich doch der, also korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmt, aber ich glaube, er ist der einzige Jazzpianist, der wirklich eben in einem Atemzug mit diesen großen Pianisten des letzten Jahrhunderts auch genannt wird.
Richtig. Man kann vielleicht sagen, es gibt noch einen zweiten großen Jazzpianisten, der auch eine starke Affinität zur Klassik hatte, Keith Jarrett.
Mhm. Ja.
Dem kann man das auch nicht absprechen.
Ja, das stimmt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob der Keith Jarrett also Rachmaninow und Chopin-Etüden so spielen kann, wie Peterson das könnte.
Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass er Mozart gespielt hat.
Ja, genau, da gibt es auch.
Aber jedenfalls, er hat sich für Klassik auch interessiert, so wie der Oscar Peterson auch.
Ja. Wir haben vorher von Joachim Lieben gesprochen. Das US-amerikanische Pendant zu ihm und wahrscheinlich auch zu Ihnen war Norman Granz. Er organisierte in den 1940er Jahren diese Jazz at the Philharmonic Konzerte und er war also eigentlich sowas wie ein Manager für Oscar Peterson, kann man das sagen?
Also er war viel mehr als ein Manager. Er war ein Manager und Mentor und er hat ja nicht nur den Oscar Peterson von dem 40er Jahren an, von ab 1949 bis in die 80er Jahre gemanagt. Er war auch sein Plattenproduzent. Mhm. Der Norman Granz hat ja vier Plattenfirmen gehabt. Cleef, Norman Granz, Verf und zum Schluss Pablo. Mhm. Pablo benannt nach Pablo Picasso, denn der Norman Granz war ein großer Picasso-Sammler und auch befreundet mit Pablo Picasso. Oscar Peterson hat mir erzählt, am Schluss hat ja der Norman Granz in der Schweiz gewohnt. Und der Peterson hat mir erzählt, in der Villa in der Schweiz hingen 100 Picassos. Mhm. Nicht? Und der Pablo Picasso hat auch das Logo, diesen Hund, gezeichnet für Pablo Records.
Für Pablo Records, den 80er Jahren. Und Verve war ja sowieso auch in den 90er Jahren noch ein riesiges.
Verve war wahrscheinlich in der Jazzgeschichte neben Blue Note das wichtigste Label.
Genau. Und Norman Granz sagte, da habe ich ein schönes Zitat gefunden: Jazz bringt die Menschen zusammen unter völliger Vernachlässigung von Rasse, Hautfarbe oder Glauben. Und das kann natürlich auch ein Zitat von Oscar Peterson selber sein.
Absolut. Und es gibt ja da im Jazz viele Beispiele dafür. Ein berühmtes Beispiel ist natürlich das legendäre Jazzkonzert in der Carnegie Hall mit Benny Goodman 1938. Es war das erste große Jazzkonzert in der Carnegie Hall. Es war ungewöhnlich damals für die Carnegie Hall, dass eine Jazz-Big-Band dort auftritt. Aber das Konzert war Wochen vorher ausverkauft und die gesamte New Yorker Prominenz hat sich angesagt, vom Gouverneur über den Bürgermeister etc. Benny Goodman hat ja in eine der reichsten Familien Amerikas eingeheiratet, Vanderbilt. Mhm. Und es war die Crème de la Crème, war dort angekündigt und einen Tag vorher hat der Veranstalter in der Carnegie Hall dem Oskar Petersen gesagt, ist alles wunderbar, ist alles ausverkauft, aber es sollen da einige Schwarze auftreten, darunter Teddy Wilson am Piano und Lionel Hampton am Vibraphon. Und das geht eigentlich nicht. Und da hat der Benny Goodman gesagt, wenn es nicht geht, sagen wir das Konzert ab. Das Konzert wurde natürlich nicht abgesagt und damit war das nicht nur das erste Jazzkonzert in der Carnegie Hall, sondern auch das erste Konzert, wo schwarze und weiße Musiker nebeneinander auf einer Bühne in der Carnegie Hall standen.
Und trotzdem gab es danach immer wieder noch genug Geschichten, wo sie nicht auftreten durften, weil es halt ein Verbot gab. Da gibt es ja auch diesen berühmten Film The Green Book. Es gab ja ein Green Book, ja, wo also für alle, die auf Tournee waren, verzeichnet wurde, in welchen Hotels, Restaurants.
Also auftreten durften sie eigentlich überall, auch in den Südstaaten. Aber es gab eben die Segregation. Also was lange Zeit völlig verpönt war, dass weiße und schwarze Musiker gemeinsam auftreten und dass weiße und schwarze Musiker gemeinsam in denselben Hotels wohnen.
Genau.
Also das heißt, es war die skurrile Situation, dass ein weißes Publikum, das an sich große Vorbehalte gegenüber den Schwarzen hatte, wenn man will, auch rassistisch eingestellt war, die schwarzen Jazzmusiker, wenn sie auf der Bühne standen, bewundert haben und ihnen applaudiert haben. Mhm. Aber sie wollten ihnen eigentlich nicht die Hand geben und sie wollten nicht mit ihnen am selben Tisch sitzen. Mhm. Also es gab die Segregation in den Südstaaten. Und was der Norman Granz durchgesetzt hat, war, wenn er auf Tournee ging mit seiner Truppe Jazz at the Philharmonic, wo viele Schwarze, aber auch Weiße drunter waren.
Er war selber auch weiß.
Er war weiß, stammte aus einer jüdischen Einwandererfamilie. Dann hat er durchgesetzt, dass es erstens auf der Bühne keine Segregation gibt. Die Weißen und die Schwarzen mussten miteinander auftreten, sonst konnte das Konzert nicht stattfinden. Es durfte im Publikum keine Segregation geben und seine Musiker haben in den besten Hotels gewohnt. Mhm. Das war für damalige Verhältnisse keine Selbstverständlichkeit. Das hat auch zu oft Gerichtsverfahren geführt, die Norman Granz durchstehen musste und das hat er gemacht. Und insofern hat er den Jazz auch als Instrument dafür benutzt, die Rassengegensätze zu überbrücken.
Und ein, wie Sie schon gesagt haben, guter Freund vom Oscar Petersen, ich glaube sogar eines seiner 7 Kinder hat er nach ihm benannt, heißt Norman.
Richtig.
Nach eben seinem richtig, Freund und richtig. Mentor. Kommen wir zurück zur Hymn to Freedom. Es gibt auch einen Text dazu und eine Aufnahme mit dem Oscar Petersen Trio und den Malcolm Dodds Singers. Und diese Single ist zwar gedruckt worden als Single, auch mit einer B-Seite, aber nie auf LP oder CD erschienen. Wissen Sie warum?
Das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass es mittlerweile Tonträger gibt, die in den letzten Jahren aufgenommen wurden. Mhm. Damit und zum Text kam es deshalb, weil Norman Granz und vor allem auch Martin Luther King, dem die Melodie so gut gefallen hat, gefunden hat, für die Zwecke, die der Martin Luther King damit im Sinn hatte, nämlich dieses Lied quasi als Hymne der Bürgerrechtsbewegung zu verwenden in den damaligen Kundgebungen, Demonstrationen, es war ja 60er Jahre, Bürgerrecht, große Zeit der Bürgerrechtsbewegung, dafür brauchte es einen Text. Der wurde also dann verfasst und das Interessante ist, dass bei der Angelobung des ersten schwarzen Präsidenten Amerikas, das war Barack Obama, und die Angelobung war am 20. Jänner 2009, dieses Lied gespielt wurde mit Text und mit Chor. Leider konnte es der Oscar Petersen nicht mehr hören, weil er 2 Jahre vorher, 2007, verstorben ist.
Ja, aber was dieses Werk von ihm für eine Tragweite hatte, das hat er schon mitgekriegt.
Das hat er natürlich mitgekriegt, ja. Also es war zum Beispiel in der Bedeutung vergleichbar einer anderen Hymne der Bürgerrechtsbewegung, das war Mississippi Goddam, nicht? Von Nina Simone. Mhm. Auch das war eine Hymne der Bürgerrechtsbewegung. Es gab so 3-4 Lieder, die ganz bedeutend waren in der Bürgerrechtsbewegung, natürlich das berühmte We Shall Overcome. Natürlich, also es gab ja ein paar Lieder und da hat natürlich der Jazz viel dazu beigetragen. Der Jazz ist ja an sich von seiner Natur und von seiner Entstehung her schon eine multikulturelle Musik. Mhm. Rassisten werden sich kaum für Jazz interessieren. Also zum Beispiel die Nazis haben natürlich Jazz verachtet. Mhm. Da gab es diese berühmten Karikaturen, wo ein Schwarzer mit den typischen afroamerikanischen Lippen von den Nazis also karikiert wurde in einer bösartigen Weise. Und der Benny Goodman wurde genannt vom Goebbels der Jazz-Jude Benjamin Goodman. Also jüdisch und schwarz, das war für die Nazis natürlich das Nonplusultra des Negativen.
Ja, damit wir den Text jetzt auch ein bisschen hören, habe ich eine sehr schöne Aufnahme gefunden. Der Text ist übrigens von Harriet Hamilton geschrieben und diese Aufnahme ist ein Konzertmitschnitt aus dem Jahr 2017 aus einem Theater in Toronto, und zwar dem Harbourfront Center Theater. Am Klavier Cory Butler und ganz wunderbar singt hier Jackie Richardson.
When every heart judge every heart and together every hand joins every hand together mold our destiny. That's when we'll be free.
Das ist so berührend, weil das so aus dem Bauch kommt, so wie es halt sein soll.
Ja, ja. Ne?
Über die Entstehung haben wir noch nicht gesprochen.
Ja.
Und mir ist wo untergekommen, dass der ursprüngliche Titel The Prayer war und dann danach hat es geheißen A Jazz Hymn und dann kam erst Hymn to Freedom. Wissen Sie, warum diese Titel so geändert wurden?
Das kann ich nicht sagen, aber ich weiß, wie das Lied entstanden ist.
Ja, bitte, erzählen.
Es ist ja auf einer sehr erfolgreichen, also auf einem Album heute als CD erhältlich, A Night Train heißt, das wurde 62 aufgenommen, das ist, glaube ich, 63 in den Handel gekommen. Und diese verschiedenen Titel, sind einige Duke Ellington-Titel drauf. Und bei der Aufnahme zum Schluss kam man drauf, es ist noch 5 Minuten verfügbar an Zeit für eine Nummer. Und Oscar Peterson hat sich hingesetzt und hat es einfach ein Zufallsprodukt gewesen und hat zu komponieren begonnen, am Klavier. Und so entstand Hymn to Freedom, eine bluesige Melodie, und im Kompositionsprozess hat sich dann Ray Brown im Studio eingeschaltet und so ist dieses Lied entstanden und es ist vielleicht überhaupt die bekannteste Nummer des Oscar Peterson. Mhm. Ich meine, er hat ja eine ganze Reihe von Jazz-Standards geschrieben, When Summer Comes, etc., etc. Und er hat auch Suiten geschrieben, die Royal Wedding Suite,
Canadiana Suite.
Und alles Mögliche an größeren Werken, auch ein geistliches Werk hat er geschrieben, die Easter Suite, von der es keinen Tonträger gibt auf Platte oder CD. Es gibt nur eine DVD. Es war eine Produktion für die BBC.
Finden Sie die gut?
Finde ich sehr gut.
Warum wird die so selten gespielt?
Das weiß ich nicht. Ich bin aber sicher, dass die Kelly Peterson, die
seine
ja den
Frau.
Nachlass des
ja.
Oscar Peterson verwaltet, den Ton, den man ja von der CD abnehmen kann, von der DVD abnehmen kann für eine CD, dass sie das noch verwerten wird. Mhm. Also das wird sicher auch auf CD erscheinen. Auf DVD ist es erhältlich.
Ja, es ist ja so schwierig. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, warum er so einzigartig war und sein besonderes Spielen. Hören wir uns doch mal was wirklich Flottes an von ihm aus dem Night Train Album. Den Sea Jam Blues, eine Duke Ellington-Nummer, Ray Brown am Bass und Ed Thigpen am Schlagwerk. Das war so seine liebste Formation, kann man das so sagen?
Ja, ich meine, er hat natürlich das erste Trio nach dem Vorbild des Nat King Cole-Trios formiert. Das heißt Klavier, Bass und Gitarre. Das war zuerst der Barney Kessel kurze Zeit und dann der Herb Ellis. Und als der Herb Ellis ausgeschieden ist, war der Oscar Peterson und der Norman Granz waren der Meinung, man sollte jetzt was Neues machen und da haben sie einen Drummer gesucht und das wurde dann über einen langen Zeitraum Ed Zipkin. Mhm.
Lieblingsnummer eigentlich?
Love Ballad, auch eine Nummer von Oscar Peterson, die er auch in nahezu jedem Konzert gespielt hat. Er war ja einerseits brillant in den schnellen Nummern, vor allem in den Boogie-Woogie-Passagen, nicht? Da gibt es also die Nummer Blues-Etüde, da ist eine tolle Boogie-Woogie-Passage drin. Thank you. aber er war natürlich auch ein großartiger Balladenspieler.
Weil er halt auch diese, sage ich jetzt einmal, soundtechnischen Skills hatte, ja, um aus jedem Klavier auch diese Musik herauszubringen. Ja. Wenn man keine Technik hat, kann man ein Klavier nicht so klingen lassen.
Er war einfach, er war perfekt. Mhm. Er war technisch perfekt und er hatte dieses ungeheure Swing-Idiom. Ich meine, es gibt viele große Jazzpianisten. Bill Evans ist ein großer Jazzpianist, also McCoy Tyner, Chick Corea etc. Aber keiner hat geswingt wie der Oscar Peterson. Mhm.
Sie sagen, die Balladen waren auch so einzigartig. Da gibt es auch sehr viel Solo-Sachen von ihm, ja, wo er also wirklich alleine auch spielt. So oft live gehört. Wie hat sich denn sein Spiel so im Laufe der Jahrzehnte verändert, auch im Hinblick auf den Schlaganfall, den er 1993 hatte?
Der Schlaganfall hat natürlich zwangsläufig sein Spiel verändert, weil die linke Hand sehr stark eingeschränkt war. Schlaganfall hat sich ereignet im Jahr 1993 während eines Gastspiels im Blue Note in New York mit Ray Brown am Bass, Herb Ellis Gitarre und dem Jeff Hamilton am Schlagzeug, so eine Quartettbesetzung. Und eines Abends, übrigens während der Blues-Etüde, während einer Boogie-Woogie-Passage, hat der Ray Brown gemerkt, dass die linke Hand, die ja wichtig ist, weil der Boogie-Woogie-Passage nicht funktioniert hat. Und hat den Oscar Peterson in der Pause gefragt, was ist los, weil er war natürlich gewohnt, dass beim Peterson alles perfekt abläuft, sowas hat es ja nie gegeben vorher, eine solche, unter Anführungszeichen, Panne. Und Oscar Peterson hat gesagt, na gut, ich bin halt vielleicht heute einmal nicht so gut drauf, ist ja auch keine Tragödie. Aber auch an den zwei folgenden Tagen blieb es so. Und Peterson fuhr dann am Wochenende zurück nach Kanada, wo er am Montag den Glenn Gould-Preis entgegengenommen hat. Und am Dienstag, auf Betreiben seiner Frau, die schon Böses geahnt hat, sich in ärztliche Behandlung begeben hat und dort wurde festgestellt, Schlaganfall.
Tage später.
Ja, also Tage später. Und nun weiß natürlich jeder Hypochonder, wie ich einer bin, dass beim Schlaganfall es ganz wichtig ist, dass man sofort
jede Sekunde zählt.
Richtig,
ja.
Also es geht um wenige Stunden. Und da war natürlich nichts mehr zu machen. Und er ist dann in tiefe Depression versunken, hat wochenlang das Bett nicht verlassen. Der Ray Brown hat mir später gesagt, man hat sogar um sein Leben gefürchtet, dass er Suizidgedanken haben könnte. Und da gab es einen Freund von Oscar Peterson, auch ein relativ bekannter kanadischer Bassist, mit dem er auch einige Platten aufgenommen hat, Dave Young. Der kam zu ihm, hat in der Nähe gewohnt, von Petersons Wohnhaus, brachte den Bass mit und hat gesagt, lass uns doch ein bisschen zum Spaß spielen. Und Peterson hat sich nach einiger Zeit darauf eingelassen und hat natürlich zur Kenntnis nehmen müssen, dass die linke Hand nicht mehr voll funktionstüchtig wurde. Also er konnte bestenfalls einige Akkorde spielen, aber ja, mehr nicht. Hat aber wieder Konzerte gespielt und hat wenige Monate, nicht einmal ein Jahr, ein knappes Jahr nach dem Schlaganfall wieder eine Platte aufgenommen, und zwar mit Itzhak Perlmann, dem großen Klassikgeiger. Und dann kam er nach Wien im Sommer 1994 und hat in der Staatsoper das Eröffnungskonzert des Jazzfestes Wien gespielt. Und in dem Konzert war ich natürlich auch. Und da hat man natürlich auch deutlich gemerkt, dass die linke Hand reduziert ist. Aber er hat in Quartettbesetzung gespielt. Also er hat die Schwäche der linken Hand kompensiert, dadurch, dass er einen Gitarristen zum Trio, bestehend aus Klavier, Bass, Schlagzeug, genommen hat. Das war damals Lorne Lovsky. Und wurde natürlich umjubelt vom Publikum. Aber er hat aus der Not eine Tugend gemacht und er hat sein Spiel verändert. Es wurde lyrischer, es wurde auch melancholischer, aber es hat nichts an Reiz verloren. Es hat sogar einen zusätzlichen Reiz gewonnen. Denn der Oscar Peterson am Höhepunkt seiner Virtuosität in den 50er, 60er, 70er Jahren wurde ja auch kritisiert von manchen, wie übrigens auch 20 Jahre vorher Art Tatum, dass man ihm vorgeworfen hat, er ist so perfekt, dass er fast seelenlos kalt, er kann einfach alles, aber wo ist der Spirit, wo ist die Seele und so weiter. Meiner Meinung nach eine ungerechtfertigte Kritik.
Ja, aber das waren Kollegen sogar, die ihm das
waren. Einer.
Soll man ihn nennen, wer es war?
Ja, ja, Thelonious Monk war es.
Genau.
Ein bisschen war da sicher Eifersucht dabei, denn der Thelonious Monk hat viele Begabungen gehabt. Der hat ja große Nummern geschrieben, die in die Jazzgeschichte als Standards eingegangen sind. Aber er war natürlich in der Technik weit hinter dem Oscar Peterson.
Ganz weit.
Also da spielt ein bisschen sicher auch der Neid eine Rolle. Aber diese Kritiker, die Peterson vorgeworfen haben in den 50er, 60er, 70er Jahren, er spielt seelenlos, technisch perfekt, aber seelenlos, haben plötzlich feststellen müssen, dass er mit einer ungeheuren Sensibilität, mit einem ungeheuren Tiefgang sich quasi als Pianist neu erfunden hat. Mhm. Und er hat dann eigentlich noch einige Jahre, wie gesagt, ich habe ja auch 2003 noch ein Konzert in Wien mit ihm veranstaltet, Bösendorfer Jubiläum, rund um die Welt getourt, und das Publikum hat akzeptiert, dass er jetzt anders spielt, als er vor 20, 30 Jahren gespielt hat, aber nicht minder reizvoll. Er hat ja sogar nach dem Schlaganfall sein Spiel so geändert, dass er plötzlich mit der rechten Hand die Bässe links spielen konnte. Mhm. Also auch das zeigt natürlich, was in seinem Kopf musikintellektuell vor sich gegangen ist, dass er dazu in der Lage war.
Ja, ja, wenn man das überhaupt musikstrukturanalytisch sich anschaut, was er da gespielt hat, das ist dann wieder ein anderes Thema. Ja. Ja, man muss sich das, glaube ich, auch mal so vorstellen, was das für einen Pianisten bedeutet, so eine Diagnose zu haben. Weil er hat ja auch immer gesagt, das ist ja keine Arbeit für ihn, das ist eine Liebesbeziehung, die er zu dem Klavier hat. Und ich glaube, man kann das vielleicht auch mit einem Sportler vergleichen. Ja, wenn ein Sportler einen Unfall hat und ausfällt oder erfährt, er kann wahrscheinlich nie wieder diesen Sport ausüben. Und dieses Herannähern wieder an dieses, an das Instrument, wenn die linke Hand wirklich ausgefallen ist.
Auch dazu der Pianist.
Und, ja, natürlich.
Also der einfach alles konnte.
Ja.
Dass dem das passiert.
Ja.
Also das war natürlich für ihn ein ungeheurer mentaler Tiefschlag.
Naja, eine Depression hatte das zur Folge, und umso großartiger, wenn er mit seinem Freund, dem Bassisten, langsam sich wieder annähern konnte. Ja, das
und
braucht so viel Geduld. Und
eine große Rolle hat gespielt seine Frau Kelly.
Die vierte Frau war das,
ja,
oder?
Die vierte Frau, und auch seine Tochter Celine, die also ihn wirklich betreut haben, aufgemuntert haben. Und er hat sich erfangen und, wie gesagt, dann eigentlich noch einige Jahre auf den Bühnen dieser Welt zugebracht. Aber er hatte natürlich schon immer mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er hatte Arthritis, was auch unangenehm ist. Gelenksentzündung ist für einen Pianisten
ganz
auch was
schlecht,
sehr Unangenehmes.
Ja.
Er hat Hüftoperationen gehabt. Er war natürlich auch viel zu schwer.
Mhm.
Er war stark übergewichtig. Und er war ja schon vor dem Schlaganfall, wenn er nach Wien kam, kam er im Rollstuhl. Er ging dann schon auf die Bühne, aber er war so schwergewichtig, dass das auch eine Belastung war.
Ja. Hören wir uns an Ihr Lieblingsstück von ihm, Love Ballade. Ja, Sie haben vorhin schon gesagt, er war viel zu schwer.
Ja.
Er war ja, kann man jetzt eigentlich sagen, wirklich in jeglicher Hinsicht groß. Also nicht nur der große.
War ein Koloss, ein Gigant.
Ja, also ich habe es jetzt auch gemeint, der größte Komponist und der größte Jazz und so.
Ja.
Aber der war ja 1,90 groß,
ja,
oder? Hat
ja.
riesige Hände gehabt.
Richtig.
Und wahrscheinlich hat er deshalb auch Rachmaninow so gern gespielt, weil der hat ja einen irrsinnigen... Also diese Hand hätte ich gerne mal geschüttelt. Was hat er denn für einen Händedruck?
Einen ordentlich festen Händedruck.
Ja, ja.
Und was er auch war, was man vielleicht auch erwähnen muss, er war ein sehr herzlicher Mensch, er war ein sehr humorvoller Mensch und er war umfassend gebildet. Also er war kein Fachidiot, mit dem man nur über Musik reden konnte. Mit dem konnte man über Politik, über alles Mögliche reden. Bildende Kunst, Fotografie war ein großes Hobby von ihm. Überall, wo er hingekommen ist, auf Tournee hat er fotografiert, auch in Wien.
Ja, da möchte ich an der Stelle ein bisschen Werbung für ein wunderbares Buch machen, in dem auch viele Fotos drinnen sind. Es ist nämlich ein wirklich gelungenes Porträt, weil sie auch eben nicht nur über den Musiker schreiben, sondern auch über den Denker, der sich Zeit seines Lebens mit der Entwicklung der Gesellschaft auch auseinandergesetzt hat. Und ich finde, das gehört zu einem Musikerporträt auch dazu. Und oft liest man dann eine Biografie von jemandem, die halt jemand verfasst hat, aber sie haben ja wirklich ein nahe Verhältnis gehabt.
Ja.
Und das liest man zwischen den Zeilen.
Ich habe ihn auch sehr gemocht.
Ja. Wie oft haben Sie sich so gesehen? Immer wenn er hier war, oder sind Sie auch zu ihm?
Ich bin auch einmal nach Kanada geflogen und habe ihn dort getroffen. Und wenn er in Wien war, haben wir uns sowieso getroffen, auch privat, sind wir essen gegangen. Er hat sehr gern gut gegessen, was man ihm auch angesehen hat. Vor allem immer sehr spät.
Mhm.
Er hat ja nie vor dem Konzert gegessen, sondern ich erinnere mich an das Konzert 1. Juli 1994 in der Staatsoper, also schon nach dem Schlaganfall. Und nachher habe ich ihn eingeladen mit der Kelly in das Steirereck, also unseren Gourmet-Tempel. Und er hat wirklich um 11 Uhr in der Nacht losgelegt und hat bis um 1 Uhr gegessen. Und zwar lauter Dinge, die man eigentlich in der Nacht und schon gar nicht auch mit seinen Vorerkrankungen und in seinem Zustand essen sollte. Aber da war er dann hemmungslos. Das war, wenn man will, auch eine Leidenschaft.
Ja, das ist ein bisschen eine Musikerkrankheit, wenn man erst nach dem Konzert isst, das schlagt sich halt anders an, als wenn
natürlich.
Man davor.
Ja, natürlich. Also,
Sie haben es schon erzählt, dieses letzte Konzert 2003 in Wien im Musikverein. Wie haben Sie dieses Konzert in Erinnerung? Weil Sie haben ja nicht gewusst, dass es das letzte war.
Nein, es war natürlich eine sehr melancholische Geschichte. Oskar Peterson war ja ein großer Bösendorfer-Fan und hatte ja, wo immer es ging, also wo immer Bösendorfer in der Lage war, einen Bösendorfer imperial auf die Bühne zu stellen, egal ob das jetzt in Japan, in Australien oder in Europa war, hat er den Bösendorfer imperial gespielt. Das war sein Lieblingsklavier. Deshalb wurde auch er vom Bösendorfer zu dem großen Jubiläum 175 Jahre Bösendorfer eingeladen. Aber man hat natürlich gewusst, er ist alt, er hat den Schlaganfall hinter sich, die linke Hand ist reduziert und man wusste natürlich, möglicherweise ist es das letzte Konzert, das wir erleben. Und dann hat er im Verlauf dieses Konzertes eine Nummer gespielt, die er auch angesagt hat. Gibt ja einen Tonträger von dem Konzert und auch eine DVD. Das hieß Requiem, das Stück. Und das war gewidmet dem Tod einiger Freunde, Kollegen von ihm, die kurz vorher verstorben waren. Also Norman Granz, Ray Brown, Bill Jackson, und ich glaube auch der John Lewis vom Modern Jazz Quartett, der Pianist vom Modern Jazz Quartett. Und das war eine sehr melancholische Nummer und man hat auch gespürt, wie ihm diese Musikerpersönlichkeiten, mit denen er ja gearbeitet hat, und der Norman Granz war sein Langzeit-Mentor, Freund, Manager, Produzent, wie nahe ihm das alles gegangen ist. Und da habe ich mir gedacht, naja, das Stück Requiem passt vielleicht zum Anlass, denn wahrscheinlich wird das auch das letzte Mal gewesen sein, dass wir den Oscar Peterson auf der Bühne erleben. Und so war es dann auch.
Ja, Sie sagen, er war so ein Bösendorfer-Fan. Das sieht man auch auf vielen Fotos, dass er oft, und das ist ja sehr untypisch gewesen, weil die meisten Amerikaner spielen halt auf Steinway.
Aber es gibt viele große Jazzpianisten, die, wenn sie, auch Klassikpianisten, ja, wenn sie Jazz gespielt haben, wie zum Beispiel der André Previn.
Ja.
Der André Previn war ja ein großer Filmkomponist. Er hat die großen Symphonieorchester dirigiert, ja, von den Wiener Philharmonikern bis London Symphonieorchester, war er jahrelang der Chef. Aber er war auch ein sehr guter Jazzpianist. Mhm. Und wenn er Jazz gespielt hat, hat er Bösendorfer gespielt. Mhm. Dave Brubeck, der hier in dieser Wohnung zu Gast war und am Bösendorfer Flügel dort auch gespielt hat, war auch ein Bösendorfer-Fan. Mhm. Lionel Hampton hatte in seinem Apartment in New York, wo ich ihn besucht habe, auch einen Bösendorfer stehen. Also der Bösendorfer hat auf die Jazzpianisten eine Anziehungskraft gehabt. Warum, habe ich den Oscar Peterson gefragt. Und er hat gesagt, der Bösendorfer swingt. Und zwar deshalb, weil er, so Peterson, ich zitiere ihn, einen weicheren Anschlag hat als der Steinway.
Und einen wärmeren Klang. Aber was es damals noch nicht gegeben hat, und ich glaube auch, dass Peterson nie auf einem Fazioli gespielt hat, und Herbie Hancock bevorzugt Fazioli.
Ja,
und
das ist auch ein tolles Piano.
Und das vereint so ein bisschen beides, finde ich so.
Ja,
das
ist
so die gelungene Mischung von Steinway und Bösendorfer. Also wer weiß, vielleicht hätte er Fazioli auch bevorzugt.
Irgendwann wird er sicher auch einmal Fazioli gespielt haben, weil der hat ja alles gespielt. Im Laufe die Karriere von ihm war ja fast, wenn man sich vergegenwärtigt, dass er eigentlich in der Schule schon begonnen hat zu spielen.
Ja, mehr als 60 Jahre.
Also eigentlich 60 Jahre, nicht? Er hat in einem Schülerorchester gespielt und dann im Johnny Holmes Orchester und dann hat er Trio gehabt. Also es war ein irrsinnig langer Zeitraum. Und da hat er natürlich auf allen möglichen er hat ja auch eine Zeit lang hat er Baldwin gespielt.
Ja.
Eine Zeit lang natürlich auch Steinway. Am Schluss dann eben war er ein Bösendorfer.
Ja. Na, ist das Baldwin-Klavier nicht so das erste gewesen? Also, dass er auch zu Hause, Baldwin ist so die erste, Vorstufe von Steinway in Amerika,
oder nicht? Ich weiß nicht, was das erste Klavier, welche Marke das war. Er hat es beschrieben in seiner eigenen Autobiografie, dass das ein Klavier war, das eigentlich, ein Ausschussmodell war, also ein sehr billiges Klavier war. Welche Marke, weiß ich nicht. Mhm. Später hat er dann, als er bei Jazz at the Philharmonic engagiert war und fixe Gage, und zwar ganz ordentlich, weil er war ja ab 1950 schon der Pianist von Jazz at the Philharmonic, hat er ganz ordentliche Gagen bekommen. Da hat er sich das erste gute Klavier gekauft und das war ein Steinway.
Voller Stolz.
Und später dann hat er erzählt, dass Steinway einmal Probleme hatte, ihm auf seinen Tourneen überall den gewünschten Steinway-Flügel hinzustellen. Und irgendwie kam er mit Baldwin in Kontakt und hat einen Vertrag mit Baldwin gemacht und hat ein paar Jahre Baldwin gespielt. Und dann eben ab den 70er Jahren war es Bösendorfer.
War es dann Bösendorfer. Ja, also nehmen wir natürlich zum Schluss diese Aufnahme von seiner Hymn to Freedom aus dem letzten Konzert in Wien. Soll ich noch sagen, wer da mitspielt?
Ja.
Oder ist das jetzt?
Ulf Wakenius.
Ja, dann am Bass.
Nils Henning Ørsted-Pedersen.
Und Schlagzeug.
Martin Drew.
Alles richtig. Ich möchte bitte dazu sagen, so aus dem Off.
Der Einzige, der noch lebt, ist der Ulf Wakenius.
Ja. Sie haben keinen einzigen Zettel vor sich liegen. Sie haben jetzt alle Namen, alle Jahreszahlen. Sie schütteln das aus dem Ärmel.
Verinnerlicht.
Ja, wirklich.
Ja.
Bin sehr beeindruckt. Wissen Sie, was ich mir gerne wünschen würde? Heuer wäre er 100 Jahre alt geworden. Und von den großen Komponisten und Musikern wird ja immer lange ein Jubiläum gefeiert, egal wie lange die schon tot sind. Und wir werden es beide nicht mehr erleben. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass auch sein 200. Geburtstag groß gefeiert wird und dass er wirklich nicht in Vergessenheit gerät.
Ich bin sicher, dass er nicht in Vergessenheit geraten wird. Dafür wird auch seine Frau Kelly sorgen und seine Tochter.
Na, die Enkel mittlerweile, oder?
Und die Enkel, ja. Denn es liegen noch ungeheure Schätze in den Archiven der diversen Rundfunk- und Fernsehanstalten. Und die Kelly Peterson bringt jedes Jahr mindestens 3 Neuerscheinungen heraus. Das sind Aufnahmen von Konzerten, die gesendet wurden von den Rundfunk- und Fernsehanstalten, aber nicht auf Tonträger erschienen sind. Da kommt noch über viele Jahre vieles nach. Und dann hat natürlich die Kelly Peterson auch eine ganze Reihe von Projekten mit heutigen Jazzmusikern, die seine Werke interpretieren. Also eine Basis an Hülle und Fülle von Tonträgern, die existieren, ist da. Und wenn man von großen Pianisten sprechen wird, wann immer, auch in 50 Jahren, wird man am Oscar Peterson nicht vorbeikommen, so wie man an einem Backhaus oder Rubinstein oder Horowitz nicht vorbeikommt.
Ja, sehr schön. Und wie oft ist es doch, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau, die das alles managt. Das war ja schon zu Richard Wagner oder Robert Stolz.
Ja.
Oder also den Nachlass, wenn man den nicht vergisst und wenn der liebevoll gepflegt wird, dann feiern wir also wirklich noch den 200. Geburtstag.
Wir werden das dann im Himmel erleben.
Das machen wir.
Oder in der Hölle, je nachdem.
Also ich komme sicher in den Himmel. Ja. Ich glaube, Sie auch. Also, ja, ich möchte auch mit einem Zitat von Oscar Peterson enden. Er hat mal gesagt, ich wünschte, dass jeder Mann mit einem angeborenen Verständnis für alle Kunstformen auf die Welt käme. Das sagt doch viel aus, was ihm wichtig war. Und das bringt mich auch zu meiner letzten Frage für Sie. Lieber Herr Kunz, was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Ich glaube, dass Kunst und Kultur nicht den Lauf der Dinge oder den Lauf der Welt direkt verändern können. Das wäre eine Anmaßung. Es glauben zwar vielleicht immer wieder Künstler, sie könnten das, können sie aber nicht, hat die Geschichte gezeigt. Aber was die Kunst und Kultur kann, sie kann dem Leben, auch dem individuellen Leben des Einzelnen einen Sinn geben. Auch in schwierigen Situationen. Und das ist schon sehr viel.